9. Als Johnny Lenley an demselben Nachmittag bei Messer vorsprach, war ihm der Anblick seiner Schwester an der Schreibmaschine sehr peinlich. Ihm war zumute, als wenn er sich erst jetzt der Armut bewusst würde, der die Lenleys verfallen waren. Sie war allein im Zimmer, als sie ihn hinter einem Berg von Briefen anlächelte. »Wo ist Maurice?« fragte er, und sie wies auf das kleine Zimmer, wo Messer seine wichtigen und vertraulichen Besprechungen mit seinen eigenartigen Klienten hatte. Einen Augenblick schaute er sich schweigend an. Er konnte es nicht leiden, sie so als Angestellte zu sehen. Er biss die Zähne zusammen, ging an die Tür zu Messers Privatbüro und klopfte. »Wer ist da?« fragte eine Stimme. Johnny drückte auf die Klinke, aber die Tür war verschlossen. Dann hörte er das Schließen eines Geldschrankes, das Zurückschieben eines Riegels, und die Tür wurde geöffnet. »Um was für ein Geheimnis handelt's sich?« brummte Johnny, als er eintrat. »Ich habe einige sehr interessante Perlen untersucht. Es ist doch selbstverständlich, dass man nicht die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf Diebesgut lenkt«, erwiderte der Anwalt bedeutungsvoll. »Haben Sie ein Angebot dafür erhalten?« fragte Johnny. Maurice bejahte es. »Ich will die Perlen heute Abend noch nach Antwerpen schicken«, sagte er. Er schloss den Geldschrank auf, der in einer Ecke des Zimmers stand, entnahm ihm eine flache Schachtel und öffnete den Deckel. Eine wunderbare Perlenkette kam zum Vorschein. »Die haben einen Wert von mindestens 20.000 Pfund«, betonte Johnny, und seine Augen leuchteten. »Das sind mindestens 5 Jahre Zuchthaus«, versetzte Maurice Roh. »Ich muss offen gestehen, Johnny, ich fürchte mich.« »Wovor?« höhnte der andere. »Niemand würde vermuten, dass Mr. Messer, der berühmte Rechtsanwalt, bei den Perlen der Lady Darnley den Hehler macht.« Johnny musste bei dem Gedanken lachen. »Zum Teufel, Maurice, Sie würden eine seltsame Gestalt auf der Anklagebank des Old Bailey abgeben. Können Sie sich vorstellen, mit welchem Genuss die Zeitungen die Sensation der Verhaftung und Verurteilung von Mr. Maurice Messer, früher in Lincoln's Inn Fields und jetzt in der Flanders Lane Deptford, berichten würden?« Nicht ein Muskel in Maurice Messers Gesicht bewegte sich, nur in seinen dunklen Augen glomm ein böser Funken. »Sehr amüsant. Ich habe Ihnen früher niemals eine solche Einbildungskraft zugetraut.« Er nahm die Perlen ans Licht und betrachtete sie nochmals, dann schloss er den Deckel der Schachtel. »Haben Sie Mary getroffen?« fragte er im Unterhaltungston. Johnny nickte. »Es ist scheußlich, sie arbeiten zu sehen, aber es lässt sich nicht ändern. Maurice, nun?« »Ich habe mir manches überlegt. Sie hatten früher in Ihrem Büro ein Mädchen namens Gwenda Milton.« »Und?« fragte Maurice weiter. »Sie hat sich doch ertränkt. Wissen Sie vielleicht, warum?« Maurice Messer sah ihm voll ins Gesicht. Auch nicht das Zwinkern eines Augenlides verriet die Wut, die in ihm emporstieg. »Das Gericht sagte«, begann er. »Ich weiß, was das Gericht sagte«, unterbrach ihn Johnny grob, »aber ich habe darüber meine eigene Ansicht.« Er ging zum Rechtsanwalt hinüber und berührte leicht dessen Schulter, als wenn er jedem seiner Worte Nachdruck verleihen wollte. »Mary Lenley ist nicht Gwenda Milton«, betonte er. »Sie ist nicht die Schwester eines flüchtigen Mörders, und ich erwarte für sie eine etwas bessere Behandlung, als sie Gwenda Milton von Ihnen erfahren hat.« »Ich verstehe Sie nicht«, erwiderte Messer. »Ich glaube doch, dass Sie mich verstehen«, fuhr Johnny langsam nickend fort. »Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass etwas passieren wird, falls Mary etwas zustößt. Man sagt, dass Sie in dauernder Furcht vor dem Hexer leben. Sie würden mehr Grund haben, mich zu fürchten, wenn Mary ein Leid geschähe.« Nur einen Augenblick senkte Maurice die Augen. »Sie sind hysterisch, Johnny«, meinte er. »Außerdem heute Morgen nichts besonders höflich. Vor einer Woche habe ich Sie, soweit ich mich erinnern kann, unreif genannt, und ich habe keine Veranlassung, dieses Wort zurückzunehmen. Wer soll Mary etwas zuleide tun? Und was den Hexer und seine Schwester anbetrifft, so sind sie tot.« Er nahm die Perlen vom Tisch, öffnete die Schachtel wieder und war anscheinend vollständig in die Betrachtung der Perlen vertieft. »Als Juwelendieb!« Er kam nicht weiter, denn es klopfte leise an die Tür. »Wer ist da?« fragte er schnell. »Bezirksinspektor Wembury.« 10. Morris Messer warf die Perlen hastig in den Geldschrank. Obwohl der Rechtsanwalt eiserne Nerven hatte, war sein gelbliches Gesicht ganz weiß geworden und tiefe Furchen kamen zum Vorschein. Auch sein Freund verriet Zeichen von Aufregung, als Alan eintrat. Johnny war der Erste, der die Fassung wiedererlangte. »Hallo, Wembury«, sagte er mit einem gezwungenen Lachen. »Ich scheine überall auf Sie zu stoßen.« »Ich hörte, dass Landley hier ist«, bemerkte Alan, »und da ich ihn sprechen wollte.« »Sie wollten mich sprechen?« fragte Johnny, und sein Gesicht zuckte. »In welcher Angelegenheit denn?« Wembury wusste genau, dass Messer ihn scharf beobachtete. Der schlaue Rechtsanwalt ließ sich keine Bewegung und keinen Blick entgehen. »Was fürchten Sie?« Alan stand vor einem Rätsel, und sein Herz tat ihm weh, als er an den beiden vorbeisah und Mary, die von allem Bösen nichts wusste, an der Schreibmaschine erblickte. »Sie kennen doch Lady Darnley?« fragte er. Johnny Landley nickte schweigend. »Vor einigen Wochen hat sie eine wertvolle Perlenkette verloren«, fuhr Alan fort, »und man hatte mir die Nachforschungen in der Sache übertragen.« »Ihnen«, rief Maurice Messer unwillkürlich aus. Alan nickte. »Ich dachte, Sie wüssten das, denn mein Name wurde in den Zeitungen erwähnt. Ich habe jetzt die Sache Inspektor Burton übergeben und erhielt heute Morgen eine Mitteilung von ihm, worin er mich bat, einen Punkt aufzuklären, der ihm rätselhaft erschien.« Mary war von der Schreibmaschine aufgestanden und herangetreten. »Ein Punkt, der ihm rätselhaft erschien?« wiederholte Johnny Landley mechanisch. »Und was ist das?« »Er wollte wissen, was sie veranlasste, in Lady Darnleys Zimmer zu gehen.« »Ich glaube, ich habe schon die einzig richtige Aufklärung gegeben«, brauste Johnny auf. »Sie hätten geglaubt, dass sie ihren Mantel und Hut im ersten Stock gelassen hatten. Er hat aber erfahren, dass ein Diener, als sie hinaufgehen wollten, ihnen gesagt hat, dass die Mäntel und Hüte im Erdgeschoss seien.« »Dessen kann ich mich nicht erinnern«, erwiderte Johnny. »Mir war an dem Abend nicht ganz wohl. Ich kam auch sofort wieder herunter, als ich meinen Irrtum erkannt hatte.« »Wird etwa angenommen, dass ich etwas über den Diebstahl weiß?« Seine Stimme zitterte ein wenig. »Eine derartige Vermutung ist von niemand ausgesprochen worden«, sagte Wembury lächelnd. »Aber wir müssen versuchen, alle möglichen Informationen zu sammeln.« »Ich wusste nichts über den Diebstahl, bis ich es in den Zeitungen gelesen hatte und...« »Johnny«, rief Mary, »du sagtest mir, als du nach Hause kamst, dass ein...« Ihr Bruder starrte sich schweigend an. »Wenn du dich richtig erinnern willst, meine Liebe, war es 2 Tage danach«, fuhr er ruhig und nachdrücklich fort. »Ich brachte dir die Zeitung und sagte, dass ein Diebstahl passiert sei. Ich hätte es dir gar nicht an demselben Abend mitteilen können, denn ich habe dich nicht gesehen.« Marys Gesicht war farblos und ihre Augen verrieten so großen Schmerz, dass Alan sie nicht anzuschauen wagte. »Selbstverständlich erinnere ich mich, Johnny.« »Ja, ich erinnere mich«, sagte sie. »Ich bin ganz dumm.« Es folgte ein peinliches Schweigen.